Nein, mit mir wird nicht diskutiert, weil wenn ich sage halt, ich bin für eine Artenvielfalt, ich bin dafür, dass der Wolf natürlich existieren darf und wir müssen es anpassen, wie alle sich irgendwie anpassen müssen. Darüber will mit mir niemand reden. Man entweder akzeptiert man grundsätzlich die Existenz des Wolfes, dann kümmert man sich drum, wenn man sie grundsätzlich ablehnt und sie so hinnimmt, aber ständig opponiert und eben nicht so zu wenig tut, dann gibt es auch keinen Grund, mit mir zu reden. Und da habe ich auch kein Interesse dran, mit Leuten zu reden, die grundsätzlich etwas ablehnen. Ja, dann lass es doch einfach. Das ist ja dann verschenkte Zeit.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Okay, dann sage ich mal herzlich willkommen, liebe Wolfsfreunde, zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast.
Mich begrüßt du hoffentlich auch.
Naja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich begrüße hiermit ganz herzlich meine liebe Kollegin Sabine Sebald Berlin.
Danke, herzliche Grüße zurück an euch alle und natürlich auch an dich nach Dresden.
Ich freue mich. So, heute fangen wir erstmal an. Und zwar gab es ein klein wenig Kritik zu unserer letzten Folge. Und zwar haben wir nämlich eine E-Mail gekriegt, wo uns jemand schreibt, auch ganz, ganz lieb und nett, dass er quasi mir widerspricht in Bezug zu den Sachen, die ich da zu den Herdenschutzhunden gesagt habe in der Schweiz, weil er in Spanien mit seinem Hund viel wandern war und da gab es halt überhaupt keine Probleme. Und dazu wollte ich gerne einfach nochmal was sagen. Also, und zwar ist es halt einfach so, ich gebe ja im Endeffekt nur das wieder, was ich selbst erlebt oder was mir erzählt worden ist. Das ist eben exakt genau das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Also das ist das, was die Hirten mir gesagt haben. Ich habe ja nur selbst persönlich mit denen gesprochen und außerdem ist es ja auch in der Schweiz so, gibt es Schilder, wo drauf steht, dass eben Hunde dort wirklich tabu sind. Man kann auch vorher gucken, es gibt eine Internetseite mit einer interaktiven Karte, da kann man immer gucken, wo aktuell Herdenschutzhunde sind, damit man dann auch quasi seine Wanderung planen kann, wo man dann mit dem Hund langgehen kann und wo nicht. Dass das wirklich schief gehen kann, habe ich auch gesehen, denn ein Hirte hat uns ein Handyvideo gezeigt, wo ein Herdenschutzhund einen anderen Hund von einem Touristen apportiert. So.
Und, tot war der, oder was?
Genau, der war tot, der hing einfach nur noch im Maul. Mhm. Deswegen, also ich denke, das sind halt einfach Sachen, die man halt schon nie unterschätzen sollte. Also das, was ich immer so gehört habe oder was wir da gehört haben, war wirklich, dass die Hirten sich das auch echt wünschen, dass die Leute mit den Hunden wegbleiben, weil es einfach sehr, sehr oft zu Zwischenfällen oder Problemen führt. So. Und das von vornherein auszuschließen, wie gesagt, gibt es auch nie umsonst die Schilder. Es ist schön, es freut mich natürlich, wenn das in anderen Regionen klappt und funktioniert und natürlich ist es bestimmt auch so, dass nie immer zwangsläufig was passieren muss. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben scheinbar relativ hoch, denn ansonsten gäbe es die Schilder nicht.
Ja, wenn man es vermeiden kann. Ich meine, wenn du sagst, da gibt es Karten und ich habe auch gehört, da ist eine Hirtin zum Beispiel, die bei Facebook die Leute darüber informiert, zusammen mit der Touristeninformation, wo sie sich gerade aufhält, damit man dann einfach einen Bogen um sie machen kann. Und jetzt haben wir Sommer, viele reisen auch in die Berge, nehmen ihre Hunde mit. Einen kleinen Bogen drum zu machen, schadet ja nicht, oder?
Also, nee, genau. Ne?
Auch wenn es in vielen Fällen gut geht, aber letztendlich, ich würde auch auf Nummer sicher gehen, ehrlich.
Also ich muss auch sagen, also ich bin jemand, genauso wie du, der eigentlich grundsätzlich überhaupt keine Angst hat vor Hunden, aber es war jedes Mal, wenn wir neu auf eine Alp gekommen sind, immer erstmal ein mulmiges Gefühl, wenn du umstellt wirst von 4, 5 Herdenschutzhunden, wo man halt weiß, okay, die meinen es echt ernst und die warten auch nie auf irgendeinen Befehl, sondern die entscheiden selbst, Richtig. Was sie machen.
Genau.
Es ist echt nie lustig, sag ich mal so.
Oder andersrum gesagt, wenn sie es nicht täten, dann wären sie schlechte Herdenschutzhunde.
So sieht's aus, genau. Deswegen, und wenn ich in den Situationen mir vorstelle, ich hätte noch einen Hund dabei gehabt, also
Nein, lieber nicht. Ich auch nicht. Trotzdem haben wir uns natürlich total über die Zuschrift gefreut.
Ja, na klar, Kritik immer gerne. Sachliche Kritik immer gerne.
Wir reden dann auch gern drüber. Wir werden natürlich auch noch schriftlich antworten. Aber der Hinweis an euch, schreibt uns bitte gerne immer E-Mails, info@derwolfspodcast.de. Das wird hinten raus nochmal genannt. Und sämtliche Kontaktmöglichkeiten, wobei das ist ja eigentlich die einzige zu uns, die findet ihr dann in den Shownotes. Ne? Aber da könnt ihr uns bitte schreiben und wo wir auch gerade beim Thema sind, lieber Matthias, wir sollten auch nochmal darauf hinweisen, dass bitte, bitte alle den Podcast abonnieren sollen und bitte auch nach Möglichkeit kommentieren und weiterempfehlen. Nicht, weil wir uns so toll finden und so gerne hören, ganz im Gegenteil, du schon gar nicht, du hörst dich gar nicht gerne. Ich mich übrigens auch nicht so gerne, wie sich's anhört vielleicht, aber wir möchten gerne, dass die Sachen, die wir hier besprechen, und die tollen Gäste, die wir haben, dass die einfach in die Welt hinausgetragen werden.
Genau, genau. Und in dem Zusammenhang, das muss ich jetzt nochmal kurz sagen, also wir haben es gerade schon so das fast ein bisschen abgehakt, aber jetzt, weil du das jetzt gerade nochmal sagst und jetzt auch gerade nochmal wegen der E-Mail, ist mir nochmal wichtig zu sagen, also ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern ich gebe wirklich immer nur das wieder, was ich eben draußen selbst erlebt habe. oder eben, was ich im Gespräch mit den Leuten erfahren habe. Das ist mir noch wichtig zu sagen.
Naja, den Eindruck hatte ich auch nie, dass du dich ausgibst als jemand, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wir freuen uns über die Mail und das ist auch toll. Wir haben auch darüber diskutiert, wir haben ja auch darüber telefoniert über die Mail. Das ist immer gut, wenn man so Denkanstöße von euch auch bekommt. Ja, natürlich, natürlich. Übrigens könnt ihr uns auch Fragen schicken, ne? Auch bei Instagram und so. Dann schickt uns die, denn wir planen, irgendwann im Herbst mal eine Q&A-Folge zu machen, also Question-and-Answer-Folge zu machen, wo wir eure Fragen gebündelt wirklich in einer Stunde oder meinetwegen auch zwei Stunden beantworten. Das ist geplant, dafür brauchen wir aber eure Fragen. Und ihr könnt uns auch, lieben wir auch sehr, Sprachnachrichten schicken auf Instagram.
Genau, freuen wir uns.
Genau. Nun sind wir aber erstmal hier und heute. Und heute geht ein Traum in Erfüllung für mich.
Ja, viele warten ja schon sehnsüchtig drauf. Und ja, auch wir freuen uns ganz sehr, weil heute ist es tatsächlich soweit. Wir haben heute einen Schäfer bei uns zu Gast.
Ne? Lange angekündigt, lang ersehnt. Ein Schäfer, der es schafft, nehmen wir gleich schon mal vorweg, mit Wölfen zu leben, obwohl er in einer sehr wolfsreichen Region in Deutschland unterwegs ist mit seinen Schafen. Wie das funktioniert, wie er dazu gekommen ist, was er alles auf sich nimmt, wie sehr er die Natur liebt und ob er die Wölfe eigentlich nur akzeptiert oder ob er die vielleicht sogar richtig mag. Das alles werden wir jetzt gleich erfahren.
Dann begrüßen wir Ihnen, unseren heutigen Gast, Thomas Rebre.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Hallo auch von mir. Schön, dass du da bist. Thomas, ja, jetzt brauchen wir erstmal zum Einstieg von dir so eine Beschreibung. Wie und wo lebst du genau und arbeitest
genau.
du?
Genau. Und wie lange machst du das schon?
Also, ich bin ein Berufsschäfer, mache das seit 30 Jahren und lebe hier in Niedersachsen, in Ostniedersachsen. Habe hier mit einem Kollegen zusammen seit 10, 15 Jahren machen wir eine Landschaftspflegeherde, das sind Heidschnucken, das sind so im Schnitt über die Jahre immer so 500 Tiere, Alttiere und Jungtiere. Wir sind 8 Wochen im Stall. Das ist dann die Zeit, wo die Lämmer kommen. Und den Rest des Jahres sind wir unterwegs. Das heißt, Tiere sind permanent draußen, Tag und Nacht. Ja, das ist unsere Wirtschaftsweise, unser Geschäftsmodell und geht nicht anders, weil die Flächen hier sehr stark verstreut sind. Also wir können nicht diesen Klassiker machen, dass der Schäfer abends in den Stall zieht. Das funktioniert bei uns nicht. Deswegen, ja, wie gesagt, unterwegs. Und dadurch haben wir eben auch diese Problematik eben mit den Wölfen.
Schläfst du bei den Schafen? Das interessiert mich jetzt.
Habe ich mal gemacht eine Zeit lang, wo ich angefangen habe. Da hatte ich dann einen Wohnwagen bei den Schafen. Aber das ist dann von der ganzen Organisation einfach irgendwann zu aufwendig. Also man muss wirklich alles, man ist ständig unterwegs, um diese alltäglichen Dinge zu tun, die ein Mensch so tun muss und die Herde versorgen, das habe ich irgendwann eingestellt.
Thomas, was hat sich denn eigentlich so seit der Rückkehr der Wölfe so wirklich verändert für dich?
Die Arbeitszeit. Wir verbringen wesentlich mehr Zeit damit, sozusagen die Schafe für die Nacht vorzubereiten. Die bleiben ja, wie gesagt, draußen, ganzjährig sozusagen, und müssen halt gut geschützt sein, jede Nacht. Ja, das wurde eigentlich immer mehr und mittlerweile können wir da zu allem, was wir machen müssen, immer noch so plus 2 Stunden mindestens drauflegen am Tag für den Wolfsschutz.
Und das war vorher nicht so? Ihr musstet die sonst abends nicht irgendwie in so ein kleines Gatter bringen?
Das haben wir ja gemacht, aber es hat vollkommen ausgereicht, eben diese handelsüblichen Elektronetze aufzustellen, Batterie anschließen, Strom prüfen und dann auf Wiedersehen bis nächsten Morgen. Aber da ging es ja darum, die Schafe nicht ausbrechen.
Und jetzt müsst ihr im Prinzip richtig professionell zäunen, jeden Tag aufs Neue, verstehe ich das richtig?
Genau, das sind ja hier ganz magere Böden. Und bei der Herdengröße, ist das immer ein guter Hektar, 1,5 Hektar am Tag, was sie wirklich dann kahl fressen. Und teilweise machen wir es noch extensiver, wenn da eben die Vorgaben so sind, dass wir das halt dann noch extensiver machen sollen. Wir machen ja auch viel mit dem Naturschutz zusammen, dem Behördlichen. Daher haben wir halt dann auch relativ große Zäune und Pferche und die dann eben alles wolfsicher eingezäunt werden muss.
Ist der Wolf denn ein wirkliches Problem für dich oder sagst du jetzt, okay, jetzt hat sich alles so ein bisschen eingespielt, wir kommen eigentlich klar oder wie ist da deine Ansicht so?
Also das ging ja hier bei uns vor ungefähr 10 Jahren los. Und gab erste Berichte über Übergriffe, war auch alles ganz neu, dass er wieder da war. Mhm. Und ich habe mich damals entsprechend verhalten, habe versucht, bessere Zäune zu bauen und wachsamer zu sein, habe ich mit Jägern abgesprochen, ob die irgendwas mitbekommen haben oder irgendwas auf ihren Wildkameras haben und. Und habe das aber nie jetzt so abgelehnt. Ich habe das nie gesagt, oh, geht ja gar nicht, weil der Inhalt unserer Schäferei ist, die Artenvielfalt zu erhalten und die Flächen möglichst weiterzuentwickeln. Also gehört dann der Wolf für mich von Anfang an automatisch dazu.
Machen denn die Wölfe jetzt einen Bogen um euch rum oder siehst du die manchmal noch?
Ja, schön wär's. Ich bin ja kein Biologe, aber nach meiner Beobachtung sind die Wölfe permanent da. Wir haben in drei verschiedenen Landkreisen haben wir unsere Flächen, die wir mit der Herde zum Teil zu Fuß anlaufen, zum Teil müssen wir mit dem LKW verladen und ja. Und aber es gibt überall ein festes Rudel, was da seit Jahren ist. Und wir haben uns halt bemüht, weil wir waren ja zuerst da. Mhm. Sage ich jetzt mal so plump. Also die irgendwann waren Wölfe da, also wir waren aber schon länger am Weiden. Haben uns gesagt, okay, jetzt kommen die Wölfe, jetzt müssen wir ihnen praktisch beibringen, unsere Schafe nicht. Mhm. Und dann haben wir uns halt, sag ich mal, so verhalten, dass die Wölfe möglichst keinen Zugriff auf die Schafe haben. Also wir haben versucht, die Rudel anzulernen, die Finger von uns zu lassen.
Indem ihr konsequent schützt, dass ihr quasi im Prinzip einfach nicht so attraktiv seid für die Wölfe, dass sie einfach Schiss haben, eure Zäune zu überwinden oder zu untergraben.
Ja, das war die Theorie, genau. Ja. Dass wir gesagt haben, also ich habe es aber bei meinen Hunden gesehen. Ich habe dann halt, ich habe da alle paar Jahre mal einen kleinen Hütehund welten und dann läuft er lustig mit den ganzen Tag. Aber wenn ich um den Zaun rumgehe, dann weiß er nicht, was er machen soll. Dann guckt er mich fragend an, durch das Knotengitter, sage ich, naja, ja, springen kannst du offensichtlich nicht. Das muss man dir wohl erst beibringen. Also komm rumgelaufen. Und so war das halt auch. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja gut, dann können die Wolfswelpen auch nicht springen. Und dann soll es auch dabei bleiben. Das wollen wir denen gar nicht erst beibringen. Also konsequent die Zäune auf, wir haben diese 1,5er und 1,20er Netze, also konsequent die Höhe halten, immer Strom drauf, nie die Gelegenheit geben, drunter durchzuschlüpfen und. Also versucht auf diesem Weg eben, ja, den Wölfen, die halt immer wieder nachwachsen, zu zeigen, hier, schaffst du nicht, kannst du nicht.
Und du machst das auch eigentlich alles, du machst das alles ausschließlich mit Strom, ne? Du hast keine Herdenschutzhunde und möchtest, glaube ich, auch keine, oder?
Genau, ja, wir machen das hauptsächlich, zu 100% mit Strom. Wir hatten auch überlegt, zu Anfang mal uns Esel zu besorgen, also sowas halt, ne, diese Nummer. Und wir haben aber auf Strom gesetzt und wollen das auch weiterhin tun, obwohl wir das Gefühl haben, dass der Druck also wirklich anwächst so bei uns. Aber mit Herdenschutzhunden, was ja auch sehr gut funktioniert, das sehe ich ja auch bei Kollegen, da wollen wir erstmal, oder ich glaube, werden wir die Finger von lassen. Das ist nichts für uns.
Wir müssen noch mal ganz kurz darauf eingehen, damit sich die Leute das vorstellen können. Du arbeitest und ziehst durch 5 Wolfsterritorien. Das ist richtig, oder?
Warte mal, das sind 4 Rudel haben wir.
4 Rudel. Also das heißt, eine große Anzahl an Wölfen um dich herum, die, wie du sagst, auch ständig da sind, die immer mal wieder gucken und hinterfragen, na, gibt er sich heute mal eine Schwachstelle und immer wieder gucken, ob sie zum Erfolg kommen können bei dir. Das ist doch ein unfassbarer Stress, oder?
Ja, genau. Ja, ja.
Und wird der Stress vielleicht größer, weil die Wölfe bei dir zwar nicht zum Erfolg kommen, aber bei deinen Nachbarn und dann vielleicht auch bei dir wagemutiger werden?
Ja, das ist von Anfang an unsere Sorge, dass wir halt so viel Mühe wie uns auch immer geben mögen, eben dann Menschen, denen das halt egal ist oder die das vielleicht sogar bewusst in Kauf nehmen, um dann sich auch immer wie zu stilisieren als Opfer, dass die Wölfe das da lernen. Das ist nach wie vor auch unsere Sorge, dass sie eben springen lernen, weil das dann ist bei uns wirklich, ja, weiß ich auch nicht, dann ist bei uns richtig schlecht. Ja, aber wie du schon sagtest, das ist wirklich ein täglicher Stress und das ist auch das, glaube ich, was uns Berufsschäfer von anderen Menschen, die damit oder sich für Wölfe interessieren oder da in Richtung arbeiten, unterscheidet, dass wir halt das 24 Stunden haben, ganzjährig.
Der Herdenschutz muss konstant wirklich tippitoppi sein eigentlich, ne?
Genau, das ist ja genau, man gewöhnt sich ja an vieles so, ne? Und auch an Stress. Aber das gab es halt eben vorher nicht, dass man, also wenn man die Herde verlässt, dann halt nach Hause fährt und das sind ja teilweise eine Stunde weg, unsere Tiere dann, ja, und dann eben zu sagen, nee, das passt, ich kann jetzt ein bisschen runterkommen und da passiert auch nichts. Ja, das ist auch so ein Prozess, den man lernen muss. Vielleicht können das manche auch gar nicht und sind deswegen irgendwann also richtig, richtig gestresst. Also wir versuchen einfach darauf abzuschließen und sagen so, wir haben das, was wir immer tun, getan. Und wenn es passiert, dann sind eben die 100%, die es nicht gibt, eben diese Nacht eben nicht erfüllt worden. So, ne? Also,
mhm. Ja. Also es ist ein schönes Stück Arbeit. Die Schäferei ist nicht leichter geworden mit der Rückkehr des Wolfes. Und trotzdem bist du eine Ausnahme. Die meisten Schäfer, ich weiß nicht, du hast es ja schon angedeutet, man kann ja ganz offen drüber reden, denen ist das vielleicht egal oder sie legen es drauf an. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ein sehr, sehr heißes Eisen, was wir heute auch anpacken. Warum ist das so, dass da noch längst nicht ein Konsens besteht unter den Schäfern, dass man sich zu schützen hat, wie wir das ja schon gehört haben, wie es in Italien zum Beispiel ist. Da kriegt der Ärger, der nicht schützt. Warum ist das bei uns so schwierig? Warum kommen wir damit nicht klar?
Eine gute Frage. Also ich denke schon, also ich unterstelle niemanden, dass er bewusst seine Tiere opfert. Das unterstelle ich wirklich niemanden. Aber es gibt halt auch diese Einstellung, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir auch weiterhin so. Oder ich muss mich da jetzt nicht anpassen, der muss weg. Ich habe mal darüber nachgedacht, warum das so ist, und ich kam irgendwann zu einem Punkt, wo ich mir denke, es ist einfach, also die Grundfrage, akzeptiere ich den Wolf oder akzeptiere ich ihn nicht? Also daran scheiden sich schon die Geister. Und bei Menschen, die ihn einfach nicht akzeptieren, die sagen, nee, das nervt mich einfach in meiner Produktion, das nervt mich, indem ich mehr Zeit aufwenden muss. Da braucht man auch nicht mehr diskutieren. Da kann man gleich weiterziehen. Weil einfach die Grundakzeptanz fehlt, braucht man nicht über Schutz reden, braucht man nicht über irgendwas reden. So. Hm. Und ich glaube, da ist unser Problem so ein bisschen, dass es einfach viele gibt, die einfach grundsätzlich sagen, nee, akzeptiere ich nicht.
Ja. Und du versuchst eigentlich einfach so Teil des Ganzen zu sein und eigentlich wirklich um Einklang, oder? Mit allem zurechtzukommen, ne?
Ja, so schwer es auch ist. Also ich meine, wir bewirtschaften halt Flächen, die wir weder bewässern, die wir weder düngen, noch verändern wir da irgendwas, wir halten sie einfach nur offen durch die Tiere und eben, dass wir teilweise auch die Bäume dann entnehmen, was da so hochkommt, was die Tiere nicht schaffen. So, das ist der einzige Eingriff, den wir tun. Aber in einem Umfeld praktisch von Landwirtschaft, das wisst ihr beide selbst, was ja massiv in die Umwelt eingreift. Also das sind ja die Ackerböden und auch teilweise die Weiden, das sind ja nur noch reine Produktionsflächen halt. Und in diesem Umfeld bewegen wir uns halt, und das ist dann schon auch frustrierend zu sehen, ja, wie über die ja fast schon Jahrzehnte, wo ich das jetzt so betrachte, einfach sich das negativ entwickelt halt. Also
leider.
Ja. Wo einfach die Flächen sich zu negativen verändern und auch das Ganze drumherum, was darauf angewiesen ist an Tieren und Pflanzen, dass die einfach in der Summe weniger werden. Und genau. Und da versuchen wir eben, bei dem Beitrag, den wir eben da leisten in diesem Umfeld, eben uns so zu verhalten, dass wir eben nicht nerven. So, ne? Dass wir eben sagen, okay, klar, ne, wir leben davon natürlich, aber wir versuchen eben dann, ja, eben die Umwelt nicht zu ihrem Nachteil zu verändern, sondern zu sehen, dass es halt unser Beitrag ja vielleicht neutral ist oder sogar fördernd.
Ja, was ich total toll finde, dass ihr das so seht oder dass du das so siehst. Ne? Also würdet ihr das denn was bringen, wenn man Wölfe regulär bejagen würde? Oder fändest du das gut?
Nee, finde ich überhaupt nicht gut. Weil, nehmen wir mal das Beispiel, da ist ein Rudel, da im Durchschnitt sind das 10 Tiere, 8, 9, 10 Tiere sind es ja auch immer irgendwie so. Und wenn man die jetzt regulär bejagen würde, ich sehe den Sinn nicht, weil man müsste ja im Prinzip alle im Prinzip schießen in der Region, dass man halt keinen Schutz mehr für die Schafe braucht. Also wenn ein Wolf übrig bleibt, dann muss man ja trotzdem von uns aus denselben Aufwand betreiben. Also, und dieses, ja, dann lernen die was, wenn die bejagt werden und so, das halte ich auch für einen großen Irrtum, weil die sind ja eh schon scheu. Wenn die irgendwo einen Waldweg langlaufen und es knallt auf einmal und die hören den Schuss noch nicht mal, aber einfach kippt ein Wolf um, woher sollen die denn wissen, dass sie nicht zu den Schafen sollen? Also das ist so, ich verstehe diese Argumentation gar nicht, der Jäger.
Das stimmt, das habe ich mich eben auch schon ab und zu mal gefragt, wo da der Lerneffekt sein soll, ne? Weil sie das überhaupt nie in Verbindung miteinander
bringen. Mal abgesehen davon, selbst wenn wir die ausrotten würden, ja, mal ganz hypothetisch gesprochen, es wird immer wieder einzelne durchziehende Individuen geben, die dann auch Schaden anrichten. Also ich glaube, deine Kollegen, die müssen sich irgendwann damit abfinden, dass sie schützen müssen. Also ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, oder? Sie müssen aufgeben, die Schäferei. Aber so wie es momentan ist, dass wir immer wieder Opfer zu beklagen haben und dass es dann große Welle auch in den Medien gibt und so, das wird nicht mehr lange aufrecht zu erhalten sein, weil natürlich die Aufklärung auch über die Hintergründe jetzt immer größer wird. Und wir tun ja unseren Beitrag auch dazu, indem wir diesen Podcast machen und genau darüber aufklären, dass man sich eben halt schützen kann, wenn man will. Mhm. Aber Thomas, wie ist denn das? Man macht sich bestimmt keine Freunde unter den Schäfern. Du bist bestimmt relativ alleine, oder?
Nö. Also unter den Berufsschäfern, also gibt es schon eine Solidarität. Egal, ne, ob man sich jetzt mag oder nicht, aber es gibt auch eine Solidarität, weil man halt, ja, man hat so einen seltenen Beruf. Man weiß ja, was der andere leistet an Zeit, an Lebenszeit, an Lebensenergie. Das ist sehr, sehr viel. Und da ist schon Respekt da gegenüber dem anderen halt. Aber und die Meinung ist die Meinung. So, also kann jeder vertreten, wie er will. Letzten Endes muss man auch dann die Konsequenzen tragen. Und wenn Kollegen meinen, süßen ihre Tiere eben nicht so gut schützen oder behaupten, sie würden es tun, hätten trotzdem mal wieder Verluste, dann ist es ja deren Stress und deren Aufwand, jedes Mal die Tiere wieder einzusammeln oder so.
Was erhoffen die sich denn, wenn sie so weitermachen? Ich meine, die lassen das so laufen, verlieren immer wieder Tiere, kriegen dann natürlich auch die große mediale Bühne. Was erhoffen die sich, dass der Wolf verschwindet oder kann er?
Ja, also ich glaube, wir machen zu zweit eine Herde. Das ist schon sehr luxuriös. Und es gibt einfach auch Kollegen, die haben wirklich die doppelte Anzahl und noch mehr an Schafen und machen das alleine mit Helfern. Und dann ist das, wie wir das machen, faktisch nicht mehr zu tun. Die brauchen dann wirklich Hunde und das bei mehreren Herden brauchen sie dann irgendwie pro Herde 2 Hunde. Und dann hat man schnell irgendwie 6, 7, 8 Hunde. Da kann man ja auch schon fast wieder jemanden für einstellen. Also ich glaube einfach, dass viele gar nicht den Rahmen, den sie sich aufgebaut haben, also dieses High-End-Produktionsding, die kommen mit dem Schutz einfach von ihrer Kraft und dem ganzen Aufwand nicht mehr hinterher. Und statt zu sagen, okay, ich versuche irgendwie mich über die Jahre wieder runter zu dimmen und eine Form zu finden, dass das wieder passt, versuchen sie halt diese Hochproduktion oder diese vielen Flächen zu behalten, kommen aber mit dem Schutz nicht hinterher. Und ich glaube, dass man dann einfach so sagt, so, nee, ist mir jetzt egal, kann ich nicht und können sie auch wirklich dann nicht in dem Maße. Und dann versuchen halt über den Weg, dann über Öffentlichkeitsarbeit und immer wieder zu opponieren, das Problem wegzubekommen, den Wolf, also den Beutegreifer, was ja nicht funktioniert, hat man ja vorhin schon.
Ja.
Aber das ist dann so was Irrationales. Also so, aber dass ich jetzt unbedingt alleine das zu meiner Meinung, ist nicht so. Also es ist nicht so. Es gibt viele, die haben einfach ihre Runde, die bauen auch gute Zäune und die hört man einfach nicht nur in der Presse. Ne? Die machen einfach ihre Arbeit und haben selten Schäden. Ja.
Ist es bei dir schon mal zu Übergriffen gekommen?
Ja.
Wann?
Jetzt sage ich mal in 10, 15 Jahren, wo wir jetzt Wölfe haben, 3-mal. Und das waren 3 Lämmer und 1 Schaf.
Ganz kurz, für jemanden wie mich, warum hat der Wolf dann nicht alles weggeholt, wie man das immer so im Fernsehen sieht? 50 tote Schafe?
Naja, also wie gesagt, ich bin ja kein Biologe und ich war ja auch nicht dabei. Das sind ja auch nur Vermutungen, die ich habe halt. Aber also wir bauen schon die Zäune halt so, dass der Wolf nicht eindringen kann. Punkt. Wir tauschen jeden zweiten Tag die Batterie mit dem stärksten Gerät, was es auf dem Markt gibt. Punkt. So. Also es ist viel Strom. Er kann nicht drunter durchschlüpfen, weil wir wirklich dann ganz viel das auf den Boden pressen und. Ja, und trotzdem ist es ihm dann halt gelungen. Ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Na gut, also doch drunter durchgekrochen, weil wir haben dann teilweise auch Grabespuren im Pferch gefunden, weil er sich wieder ausgraben wollte. Also auch witzig, die sind ja teilweise so hoch, die können ja darüber gucken teilweise und versuchen sich trotzdem nur da durchzugraben halt. So, ne? Und haben aber jeweils immer nur dann ein Lamm gerissen und gefressen, also fast aufgefressen dann halt auch, ja.
Okay.
Wir machen halt auch große Pferche, weil das ist ja dieses Übertöten, ist ja dann halt auch, wenn praktisch der Wolf tötet eins und 3 Meter daneben ist schon wieder eins wegläuft. Und dann ist ja dieses Überspringen, so habe ich es verstanden, dieses immer wieder neu töten, obwohl er ja gerade getötet hat, zu glauben, ich mache jetzt gerade Beute und so. Und einen Morgen kam ich halt hin, dann lag da halt ein totes Lamm und ein Stück weiter lag ein Schaf auf dem Rücken, aber jetzt nicht wegen dem Wolf, sondern einfach, weil die manchmal so dick sind und auf dem Rücken sich schubbern und sich wieder hochkommen, so, wenn ein Panzer auf den Rücken fällt, völlig nicht angeknabbert, habe ich dann einfach umgedreht und ist wieder weggegangen. Und die ganze Herde lag dann da und hat halt gekaut. So, ja, ich glaube einfach, das ist ja dann 1,5 Hektar, die Pferche, wo wir sie einsperren nachts, dass einfach genug Platz ist, dass sie ausweichen können.
Hat natürlich den Gegnern in die Karten gespielt, ne? Wenn bei Thomas Rebre quasi Übergriffe sind, dann erhärtet das ja die These, dass es keinen sicheren Herdenschutz gibt. Hast du da mit denen drüber diskutieren müssen?
Nein, mit mir wird nicht diskutiert, weil wenn ich sage halt, ich bin für eine Artenvielfalt, ich bin dafür, dass der Wolf natürlich existieren darf und wir müssen uns anpassen, wie alle sich irgendwie anpassen müssen, darüber will mit mir niemand reden.
So. Arrangierst du halt einfach.
Ja, natürlich. Was ich vorhin sagte, also man entweder akzeptiert man grundsätzlich die Existenz des Wolfes, dann kümmert man sich drum, wenn man sie grundsätzlich ablehnt und sie so hinnimmt, aber ständig opponiert und eben nicht so zu wenig tut, dann gibt es auch keinen Grund, mit mir zu reden. Weil da einfach keine gemeinsame Basis ist. Und da habe ich auch kein Interesse dran, mit Leuten zu reden, die grundsätzlich etwas ablehnen. Und ich mir, ja, dann lass es doch einfach. Das ist ja dann verschenkte Zeit.
Ja.
Und teilweise so Schafhalter mit mit ihren drei Schafen hinterm Haus oder irgendwie, da kommt schon Interesse halt, wie wir das machen halt. So, ne? Aber jetzt so von den Berufskollegen, naja gut, jeder weiß, was der andere macht. So, ne? Also da braucht man sich auch nicht austauschen halt. Ne?
Genau, also ich war ja letztes Jahr bei dir und konnte dich bei deiner Arbeit begleiten und das hat mich echt schwer beeindruckt, wie du das halt machst, weil erstmal spannst du ja auch vor dem eigentlichen Zaun noch eine einzelne Litze, ne? In der Hoffnung, dass der Wolf gar nicht erst bis zum Zaun kommt und dann tust du ja auch nochmal Pfeiler stecken zwischen den eigentlichen Pfeilern sozusagen. Das hast du ja auch schon angesprochen, dass eben das Netz unten richtig auf Spannung ist, dass das auch gar keiner anheben könnte, jetzt kein Wolf oder so mit der Schnauze, ne? Diese Litze, die du da vorspannst, also wie bist du denn da drauf gekommen, wenn ich fragen darf?
Ach so, ja, also genau, du warst ja letztes Jahr da. Mhm. Und wo du warst, das ist praktisch der maximalste Schutzzaun, den wir bauen. Also 1,20er Netze. Da sind die ja 50 Meter lang, haben 13 Stäbe, glaube ich. Und das ist das Zwischenfeld, sind so 3,5 Meter oder so, also diese Feldlänge. Und da ist eben die Gefahr, dass auf 3,5 Meter Länge die untere Litze eben nicht wirklich straff auf dem Boden liegt. Dann hast du Bodenwellen, dann hast du irgendwie, da ist immer 10 Zentimeter Luft und. Und das ist eben dann das Eingangstor für Wölfe, definitiv. Und da haben wir einfach, achten wir drauf, dass wir diese unterste Litze, also wie groß der Fächer auch immer sein mag, wie viele Netze da auch immer stehen, straff auf dem Boden liegt. Da ist kein Strom drauf, das ist teilweise auch unsere Erdung, weil der Metallrad drin ist. Und die muss, das ist irgendwie unser Gesetz hier, unser Betriebsgesetz, die muss immer extrem straff auf dem Boden liegen. So, weil die Wölfe kommen und kontrollieren einfach die Zäune. Das ist so. Das ist der Punkt 1. Das machen wir jeden Tag oder jeden Abend dann, wenn wir die Schafe einfärchen. Und was du auch bei uns gesehen hast, diese Litze vor dem Zaun, das machen wir, wenn wir die Schafe, wie eben wo du warst, da ist ja weit und breit kein Haus mehr, das ist ja mitten im Wald, ne? Wald. Um da sicher zu gehen, machen wir dann eben noch eine Litze davor. Das ist so, ja, Unterarmlänge, sage ich mal, vom Zaun weg, auf welche Höhe auch immer, also eher so, ja, 20, 30 Zentimeter hoch, damit eben der Wolf nicht den Zaun nicht drunter kriechen kann. So, dass der selbst oben drauf wie auf dem Zaun. Und das spüren die Wölfe, die sind ja empfindlich, was das angeht. Und da sind wir dann sehr sicher, dass da niemand drunter durchschlüpfen kann, genau.
Nee, echt toll. Und jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, Herdenschutzhunde nicht. Der Grund dafür ist, dass, weil Herdenschutzhunde oftmals, sage ich jetzt mal, ja, eher schwierig zu handeln der Rassen sind. Oder womit hat das zu tun?
Was ich ganz zu Anfang gesagt habe, eben die viele Zeit, die wir halt brauchen für den Schutz und für die Versorgung. Und dann ist es ja auch dann jeder Schäfer, das unterstelle ich auch jetzt mal jedem Schäfer, hat natürlich auch Sorge um seine Tiere, dass denen gut geht. Also man ist, sage ich mal, man ist schon so belastet halt mit der Verantwortung, die sieht man den Leuten nicht an. Mhm. Aber natürlich denkt man ständig, habe ich alles richtig gemacht? Was war mit dem Schaf? Irgendwie muss ich ja morgen nochmal fangen und gucken. So, hat man jetzt noch, Hütehunde haben wir eh alle. So, das ist ja auch nochmal so ein extra Ding, ist ein bisschen wilder als der normale Hund. Ist auch nicht so kompatibel mit der normalen Hunde-Community hier. Und dann noch Herdenschutzhunde, die wirklich sehr speziell sind. Ich meine, die sind super und ganz toll. Aber was ist denn, wenn ich mal frei machen möchte? Was ist denn mal, wenn ich in Urlaub fahren möchte? Wer betreut die denn dann? Wo gebe ich die denn mal hin?
In die Pension sicher nicht.
Ganz bestimmt nicht. So, und dann sind wir natürlich zu zweit. Aber ich bin zum Beispiel Mieter. Also ich habe hier einfach nur einen Hof gemietet. Was ist denn, wenn mein Vermieter sagt, so, jetzt kannst du mal wieder gehen? Dann stehe ich da irgendwie mit 6 Herdenschutzhunden auf der Straße. Das ist auch schlecht. So, also, ja. Also das wäre ja noch on top nochmal auf das ganze Ding ein drauf. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen es mit Strom, so mit guten Färchen, Nachtfärchen und verhindern es einringen, weil die Verantwortung für Herdenschutzhunde, das klappt super, aber so die Verantwortung wäre uns von der ganzen Betreuung, von dem ganzen Aufwand zu hoch. Also wir möchten uns damit einfach nicht belasten.
Aber ich finde ja, also Herdenschutzhunde sind natürlich toll, aber ich finde ja auch, du machst das nur mit Strom und der Erfolg spricht ja für sich eigentlich. Sag mal, 3 Übergriffe in 10 Jahren. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist eine ziemlich gute Quote, oder? Wie würdest du das selbst sehen?
Ja, auf alle Fälle. Ja, vor allem, weil wir ja jede Nacht draußen sind. Klar ist das gut. Aber weiß ich nicht, vielleicht haben wir auch Glück oder ich weiß es nicht. Oder es ist halt sehr konsequent, was wir von Anfang an tun. Wie gesagt, das sind, weil man die Wölfe ja kaum sieht, ist ja auch sehr spekulativ.
Hast du denn schon mal welche getroffen beim
Hüten? Ja, genau, das würde mich auch interessieren.
Ja, ja, da komme ich jetzt drauf. Also in der Görde zum Beispiel, wo du letztes Jahr warst, da habe ich auch Wölfe gesehen. Und wenn man dann sehr früh morgens hinkommt, dann hat man eine große Chance, die zu sehen. Einen Morgen war ich dann auch um 5 Mal da, weil irgendwie ich dann auch tagsüber was zu tun hatte. Und dann verschwand auch denn eben gerade so ein großer Wolf. Also die sind wirklich groß da im Gebüsch halt. Und am nächsten Tag war dann halt, sage ich mal, markiert vor dem Pferch, sehr deutlich vom Wolf markiert. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Ich weiß nicht warum, wegen meinen Hunden vielleicht, oder ich, keine Ahnung. Aber so deutlich, also hier wohne ich. Und das sind ganz deutliche Zeichen. Und was wir auch manchmal haben, ist, dass in den lockeren Sandböden, so, die fangen ja hier an, Richtung Osten geht es dann ja weiter, dass die Zäune teilweise schlechten Halt haben. Ja. Da haben wir dann auch schon mal, dass dann wirklich also Stäbe auch angehoben sind und hat nicht viel gefehlt, dass dann wirklich dann da so ein Wolf drunter schlüpfen kann. Ja. Jeder Morgen, wo wir hinkommen, gibt es so ein Yes, hat funktioniert so. Mhm.
Das heißt, der Wolf verschwindet dann, wenn du morgens da hinkommst, oder die Wölfe verschwinden, je nachdem, wie viele es dann gerade war, die dann nachts Spalier gelaufen sind, die laufen dann wirklich das Pferch ab und gucken nach Schwachstellen ganz bewusst. Und wenn Menschen kommen, suchen die das Weite, oder?
Ja gut, ich bin ja nicht dabei.
Aber du kommst ja irgendwann dazu morgens dann. Nehmen wir mal an, die machen das.
Also wir haben schon öfters Wölfe gesehen oder riesengroße Hunde, die da sonst normalerweise nicht sind. So, also sind es Wölfe, die dann einfach auch verschwinden. Ne, wenn sie das Auto hören oder wir dann irgendwie um die Ecke kommen, dann sieht man, das sind nur Sekunden. Die sind ja so scheu. Und ja, natürlich. So, also ich zu 100% kontrollieren die unsere Zäune, bin ich mir ganz sicher. Wir haben auch Fußabdrücke auf diesen großen Panzerstraßen. So, ne, also wo wirklich niemand ist, außer Panzern, finden wir halt auch da Wolfsspuren. Und ja klar, sind die da. Ich meine, da stehen 500 Tiere und das ist ja einfach für die vollkommen okay zu gucken, ob sie da irgendwie Futter haben.
Man kann ja mal probieren. Wie ist denn das?
Duftet ja wahrscheinlich auch
toll. Das duftet gut, da kommt man auf Geschmack. Sag mal, wie ist denn das eigentlich, du hast es gerade schon angesprochen, Hunde mit normalen Haushunden, kommen die auch mal vorbei?
Na gut, ich rede ja manchmal mit den Besitzern, weil wir haben ja hier auch touristisch stark frequentierte Heideflächen. Jetzt, also wir haben ja verschiedene Regionen und hier, wo ich wohne, ist eben dann die Heidepflege, die wir machen. Ja, natürlich, Hunde, ja, also beim Hüten, manchmal rennen sie halt rein, das ist dann blöd, aber da sind unsere Hunde dann so pfiffig und vertreiben die wieder. Und ansonsten, wenn wir die Schafe irgendwo unter Strom, also in Stromzäune hinstellen, ja, die Hunde probieren es, aber das ist ja, wir haben ja so einen starken Strom drauf, die haben dann auch unglaublichen Respekt sofort. Also,
hat es denn früher Übergriffe von Hunden gegeben? Also das ist doch, glaube ich, ein Problem generell in der Schäferei, dass die Hunde auch Schafe reißen, ne?
Ja, dasselbe wie mit den Wölfen. Mhm. Also wenn ich halt meine Schafe nicht schütze, kann da auch ein Hund einspringen. Mhm. Macht keinen Unterschied, ob es, sage ich mal, jetzt ein Hund ist, so einen starken Jagdtrieb, der das manchmal vielleicht versucht, oder ein Wolf. Also ist ja vom Ansatz her das Gleiche. Also das freilaufende Hunde oder die mal die jagen und abhauen, das ist ja immer weniger geworden.
Zum Glück.
Also das ist ja auch dann auffällig. Also hier zum Beispiel, wo ich wohne, da kennt jeder jeden und jeder weiß, wessen Hund das ist. Also wenn hier jemand wirklich tagelang freilaufen würde, dann wäre da auch ganz schnell ein Jäger da, der das irgendwie dann den Hund erschießen würde oder die würde ihn einfangen.
Ja.
Thomas, was sind denn aktuell deine größten Sorgen? Gehört der Wolf damit dazu?
Nein, das mit dem Wolf, das habe ich jetzt einfach mal so, das ist einfach so, Punkt. Da müssen wir uns halt schützen. Das ist eben so wie die Trockenheit durch den Klimawandel. Das ist so wie die Blauzungenkrankheit, dass wir impfen müssen. Das sind so Sachen, die sind einfach dann da. Und die kann man ja nicht negieren. Die kann man ja nicht einfach verneinen. So, das gehört jetzt mit dazu. Das wird eben gemacht. Gut, müssen wir gucken, wie wir das dann personell schaffen oder finanziell. Die größte Sorge gibt es in dem Sinne nicht, weil natürlich von uns die finanzielle Grundlage entzogen wird, ne? Weil alle Schäfereien sind subventionierte Betriebe. Wenn da dann irgendwann, sag ich mal, die Geldgeber sagen, ist uns jetzt vollkommen egal, was ihr da macht mit Landschaftspflege oder so, dann hört man halt einfach auf. So. Das ist aber so, das ist die zentralste Sache. Ansonsten, alles was kommt, darauf muss man sich einstellen und muss man dann irgendwie mit einbeziehen und regeln.
Die Politik, die bekleckert sich ja momentan auch nicht unbedingt gerade mit Ruhm, was die Wolfspolitik angeht. Da wird ja jetzt gerade momentan eine dicke Welle geschoben in Berlin. Ich sage nur Stichwort Cem Özdemir, den hatten wir, ihn persönlich nicht, aber das Thema hatten wir in der letzten Podcast-Folge mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Und da haben wir einfach mal so ein bisschen darüber diskutiert und aufgezeigt, kann man das so sagen, wie bigott eigentlich die Politik ist, wie sie sich einfach so dazu hinreißen lässt, Lobbyinteressen blind und ohne Sinn und Verstand zu verfolgen. Was macht das mit dir, der du den Wolf akzeptierst, der du alles tust, um deine Schafe zu schützen, und dann kommt so ein Politiker wie Cem Özdemir und sagt, nee Leute, keine Sorge, der Wolf hat nichts verloren bei euch, wir regeln das, wir schießen den ab. Bist du da sauer?
Nee, überhaupt nicht, weil so funktioniert das schon immer. Also ich meine, wir hätten ja nicht diese Welt, die wir haben, wenn wir die Natur achten würden. Also wir missachten sie ja von vorne bis hinten. Also wir benutzen die Natur ja ausschließlich als Rohstofflieferant und Mülldeponie. Und dann macht der Wolf auch keine Ausnahme. Der nervt unfassbar. Es gibt noch dummerweise dieses EU-Gesetz, dass er so streng geschützt ist, aber der wird ja auch an allen Ecken und Enden dran gesägt. Und das ist ein Cem Özdemir, ich meine, da habe ich auch überhaupt keine Erwartung.
Der ist aber grüner. Also ich hätte jetzt gedacht, ein grüner Politiker würde wenigstens ein bisschen noch die Natur
hochhalten. Ja, aber was ist denn hochhalten? Grün? Ich meine, die grüne Idee, sage ich mal, in der Gründungszeit, die mag ja wirklich süß gewesen sein. Aber letzten Endes, dieser Marsch durch die Institutionen, man sieht doch, was da mit den Leuten passiert.
Hat er nicht gut getan?
Auf gar keinen Fall. Also niemand kommt oben an und hat seine Ursprungsidee noch im Koffer. Also dann natürlich vertreten diese Leute, sag ich mal, die Lobbyverbände. Naja, wenn man es nicht besser wüsste, wäre man ja entsetzt gewesen nach diesen Bauernprotesten, oder wie man das auch umschreiben mag, wie dann die Politik wirklich versucht hat, irgendwie den entgegenzukommen. Das war ja lächerlich. So, ne? Also alles im Prinzip, wir drehen alles zurück. Hauptsache, ihr fahrt zurück auf euren Hof. Das ist ja totaler Quatsch. Also das ist ja, nee, also mir ist vollkommen klar, dass die Natur ist auf dem Rückzug. Was wir hier machen, das sind einfach nur Erhaltungsprozesse. Aber ich sehe nirgendwo, wo es vorwärts geht. Ich sehe nirgendwo, wo ein echtes Interesse ist, die Natur in Ruhe zu lassen. Das sehe ich nirgendwo. Und daher, jeder Tag, wo der Wolf da ist, ist schön für ihn. Aber wenn er wirklich eine Produktion stören würde, dann wäre er ganz schnell weg. Also wir spielen produktionstechnisch ja keine Rolle als Fleischlieferanten. Deswegen ist das so seicht. Aber sage ich mal, wenn jetzt die Bevölkerung hier auf Lammfleisch angewiesen wäre, gäbe es überhaupt keinen Wolf mehr. Mhm. So, das sind einfach ökonomische Interessen dahinter. Und was jetzt der Bauernverband davon hat, verstehe ich gar nicht, weil die sind ja gar nicht betroffen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was die wollen. Ja.
Was glaubst du denn du persönlich jetzt? Wo geht die Reise für den Wolf hin?
Also offiziell, denke ich mal, werden sie den Schutzstaat, also meine Idee so, wenn ich das irgendwie verfolge, und offiziell, denke ich mal, wird der Schutzstatus abgesenkt. Und dann lieber Strafzahlungen in Kauf genommen, wenn man gegen Sätze verstößt, als sie einzuhalten. Und inoffiziell wird ja eh schon geschossen. Ist es ja schon kein Vergehen mehr unter den Leuten selbst, dass man sagt, oh, was hast du Böses getan, du hast einen Wolf erschossen. Weil es ist ja, umso mehr ich eine Sache oder eine Person oder ein Tier oder was auch immer zu einem Problem erkläre, umso mehr ist es ja auch irgendwann in dem Bewusstsein der Menschen ein Problem. Und wenn ich dann daherkomme und sage, ach, wir reden übrigens seit 10 Jahren über ein Problem, ich löse das jetzt, dann ist es ja irgendwie auch nicht so schlimm, wenn ich es tue, auch wenn es illegal ist. Sei es nun Steuern hinterziehen oder Wölfe abschießen. Und daher denke ich ganz einfach, in der Praxis werden es weniger Wölfe werden, weil dann auch gejagt wird. Und offiziell wird der Schutz leichter oder laxer. Ja, das ist so meine Vermutung in die Zukunft halt.
Was würdest du dir denn, also würdest du dir irgendwas wünschen, sage ich jetzt mal, was du noch an Unterstützung gerne hättest, oder sagst du, ja, eigentlich alles gut so?
Ja, nee, also unterstützen würde ich mir also für den Aufwand eine finanzielle Entschädigung, so, weil, wie gesagt, das sind am Tag bei uns plus minus 2 Stunden, wenn man das dann, sage ich mal, auf die Woche hochrechnet, sind wir bei einem Arbeitstag mehr. Das fehlt natürlich an anderer Stelle. Also eigentlich müssten wir sind, noch eine halbe Kraft einstellen für die Sachen. Eigentlich eine ganze Kraft müssten wir einstellen. Und da sind einfach dann Grenzen gesetzt. Das können wir nicht. Also müssen wir das halt abfedern, praktisch. Ja, die Kraft ist ja auch irgendwann endlich. Das heißt, manche Dinge machen wir nicht mehr ganz, wo es nicht mehr ganz gemacht werden muss. Also den Schutz müssen wir, aber halt andere Dinge, ja, machen wir zu 3/4 nur noch und so. Und das ist einfach schade. Und da, es gibt ja jetzt schon teilweise, dass dann halt so eine Pauschale bezahlt wird, einfach um den Arbeitsaufwand auszugleichen. Und das halte ich für wirklich notwendig. So. Also bei den Leuten, die Hunde haben sowieso, weil es sind ja wirklich richtig Kosten im Monat. Und bei uns einfach durch die viele Zeit, die wir aufwenden, müssten wir eigentlich noch jemanden einstellen, um das auszugleichen wieder. Das würde halt helfen.
Und dass es vielleicht auch leichter wird, oder? Also das war zum Beispiel immer das, was ich auch so wahrgenommen habe, dass vielleicht auch die bürokratischen Hürden zu hoch sind, um Sachen zu beantragen oder also Förderung oder also Gelder oder alles, was dir zusteht sozusagen, was du bekommen könntest.
Ja, darum geht es ja letzten Endes, dass praktisch auch alle entlastet werden. Also die Betroffenen halt dann nicht ständig irgendwie erst dann vor Ort und dann noch einen weiter und dann irgendein Wolfsbüro irgendwie, sondern halt, dass es einfach eine Pauschale gibt, dass du sagst, pass auf, bei dir sind die und die Bedingungen einfach erfüllt. Es gibt dann halt eine Pauschale und siehst du, wie du damit klarkommst, Punkt. So, ne? So. Und dann brauchen wir auch keine Entschädigung mehr für Risse, weil letzten Endes, wenn wir halt eine Pauschale bekommen für den Aufwand, dann ist es ja auch für den Aufwand den hat man ja auch zu leisten. Das ist ja kein geschenktes Geld. Und dann fällt meiner Meinung nach auch dann die Begründung dafür, dass man wirklich jeden Einzelfall dann begutachtet, also bei den Schafen, so Ziegen zumindest, so da irgendwie noch irgendwelche Maßnahmen ergreift. Das kann man sich alles sparen dann. Und würde auch dann, sage ich mal, die Akzeptanz bei vielen Kollegen auch erhöhen. Und dann wäre auch das Argument weg irgendwie, ja, ich kann ja nichts machen. Weil wenn jemand irgendwie 20.000 Euro bekommt pro Jahr, so aufgrund seiner Anzahl von Tieren oder Flächen und was auch immer, kann man ja sagen, ey, du kriegst ja 20.000 Euro. So, setz das doch auch mal ein zum Schutz, das ist es ja da. So, dann würde das vielleicht auf der Ebene auch einfach vom ganzen Gerede einfach simpler sein. So, ne? So. Weil die Argumentation ist ja auch oftmals, dass es die Betriebe überfordert. Und das ist auch wirklich manchmal so, weil sie eben keine Leute dafür haben. Und dann könnte man sagen, ja, wieso? Da steht doch jemand ein dafür, ne?
Du hast eben geschildert, wie aus deiner Sicht die Wolfspolitik sich entwickeln wird in den nächsten Jahren in diesem Land. Jetzt gehen wir doch mal den anderen Weg und träumen uns jetzt einfach mal in eine Zukunft, wo der Wolf in Deutschland den sogenannten günstigen Erhaltungszustand erreicht hat. Das heißt, alle Territorien sind besetzt, es gibt eine stabile Anzahl an Wölfen. Und wir haben mehr oder weniger uns damit arrangiert. Was für Vor- und Nachteile hätte diese Vision für Schäfer wie dich?
Also wenn jedes Territorium besetzt wäre, also wirklich, wenn es dahingehend dann auch stabile Wolfsvorkommen gäbe, also stabile Rudel mit über Jahre hinweg dasselbe Elternpaar, die dann hoffentlich auch von den örtlichen Tierhaltern soweit an Herdenschutzhunde oder eben jetzt gewöhnt sind, dass da so eine Art Gleichgewicht herrscht, dann wäre, glaube ich, allen geholfen. Und man könnte das Thema aus den Medien nehmen. Aber das wäre ja auch dann eine Bedingung, dass sich wirklich auch alle dran halten. Und da halte ich dann praktisch auf der Seite der Menschen. Werden es nicht einige machen, also nicht alle. Und ich glaube, es wird einfach immer wieder Leute geben, die einfach mangelhaften Schutz machen. Und es wird auch immer wieder Wölfe geben, die einfach schlauer sind als andere und einfach diesen Schutz überwinden können. Also es wird immer ein Konflikt bleiben, aber halt, er würde kleiner werden, und wenn man ihn medial auch nicht immer so hochpusten würde, könnten damit auch, glaube ich, alle irgendwie leben. Und wie gesagt, wenn es halt eine Pauschale gäbe, zu sagen, hier, pass auf, das ist dir passiert, werde ich halt, wir geben dir die Mittel, dann, glaube ich, könnte man damit leben. Also, tun wir ja jetzt schon, nur wir erzählen es halt selbst. Ne? So, ja.
Ich finde es toll, wie du das so siehst und wie du dich mit den Wölfen arrangiert hast. Und ja, ich würde mir das eigentlich von mehr Leuten wünschen, dass man halt einfach versucht, mit der Natur zu leben und zu arbeiten, anstatt immer nur gegen sie, weil ja irgendwie führt das ja eigentlich auch zu nichts, außer eben, dass wir unseren Planeten mehr und mehr kaputt machen und zerstören. Und ja, das finde ich eben ziemlich traurig. Ne? Deswegen würde ich mir das einfach wünschen, dass mehr Leute ein Bewusstsein dafür entwickeln würden. Und ich finde das eben sehr schön, wie du es machst, ehrlich.
Und ich finde es toll, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast, weil ich gebe zu, es war nicht einfach, einen Schäfer zu finden, der sich traut, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Also von daher, ja, danke und Riesenrespekt vor dem, was du heute getan hast, für den Wolf, für die Natur, für deine Schafe und für diesen Podcast. Groß, auch, ganz, ganz groß.
Auch von mir nochmal ganz, ganz dickes Dankeschön, Thomas.
Ja, gern geschehen. Ja, klar, natürlich kein Problem.
Alles Gute.
Ja.
Ja. Das bin ich auch. Ja, mach was draus und ich höre es mir an.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Okay, tschüss.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Keiß. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.
So, liebe Leute, es ist ja nun Sommer und es ist zumindest einigermaßen tolles Wetter. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, wir gehen mal in eine ganz entspannte Sommerpause. Wir sind natürlich trotzdem weiterhin erreichbar für euch. Wenn ihr irgendwie Vorschläge habt für Themen, Anregungen, sachliche, konstruktive Kritik, dann schreibt uns einfach, genau, oder? Sabine?
Ja, an info@derwolfspodcast.de oder eben halt auch ganz wichtig, bei Instagram könnt ihr uns auch Nachrichten hinterlassen, bei unseren jeweiligen Accounts, Matthias Keiß, Sabine Sebald. Auch Sprachnachrichten, Fragen könnt ihr darauf sprechen, Anmerkungen, die bringen wir dann auch gerne hier in einer der nächsten Folgen. Aber jetzt müssen wir erstmal wirklich uns auf die Sonnenliegen legen und Camparis trinken den ganzen Tag. Nein, Scherz beiseite, natürlich nicht. Ja. Wir werden natürlich weiter an diesem Podcast arbeiten im Hintergrund, aber wir brauchen einfach mal ein bisschen Zeit, um alles aufzuarbeiten, was hier so liegen geblieben ist. Wir müssen tatsächlich ein paar Dinge inhaltlich vorbereiten, die jetzt kommen. Spannende Themen warten auf euch, das kann ich versprechen. Aber jetzt ist erstmal Sommer, wie übrigens fast jeder gute Podcast in Deutschland Sommerpause macht. Wir auch.
Genau, so machen wir das.
Dann einen schönen Sommer.
Ja, bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.